ARD. Ich bin Juliane Neubauer und für diesen Podcast darf ich mit Menschen sprechen, die einen herausfordernden Alltag erleben oder besondere Schicksalsschläge verarbeiten. Es geht oft um Themen, über die wir zwar immer wieder in den Nachrichten hören, über die wir aber meistens noch wenig wissen, weil wir über die Personen sprechen, anstatt mit ihnen. Diesen Podcast hört ihr werbefrei in der ARD-Audiothek. Heute lernen wir Ingo kennen. Er hat mir vor einiger Zeit eine Nachricht geschickt, die bei mir direkt sehr viele Fragen aufgeworfen hat.
Es geht um die sogenannte Hafephobie, die Angst zu berühren oder berührt zu werden. Ich selbst bin seit 30 Jahren davon betroffen und lasse mich auch in außergewöhnlichen und lebensbedrohlichen Notfallsituationen nicht von Ärzten oder Helfern berühren. Versuchen Sie einmal nur 24 Stunden in Ihrem Lebensraum ohne Berührungen klarzukommen.
Das stelle ich mir sehr schwer vor. Hände schütteln, Freunde umarmen, mit Kindern rumalbern, liebevolle Streicheleinheiten. Ein Leben ganz ohne Berührung wäre für mich kalt und einsam. Wie hat Ingo die letzten 30 Jahre nahezu ohne Berührung erlebt? Woher kommt diese Angst davor, berührt zu werden? Und wie hat er versucht, seine Angststörung zu heilen? Das erzählt er uns in dieser Podcast-Folge.
MDR Aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter den Nachrichten.
Ingo ist um die 50, lebt in Düsseldorf und ist Frührentner. Am liebsten ist er mit seinem sehr bunten Motorrad in der Welt unterwegs. Unter seiner Motorradkleidung fühlt er sich sicher. Auch vor ungewollten Berührungen. Aber dazu gleich mehr. Ingo ist ein Denker, Kritiker und Genießer. Das höre ich aus seinen Erzählungen im Vorgespräch heraus. Mit Ingo ist vieles etwas ungewöhnlich. Bevor er für unsere Interviewaufzeichnung ins Studio in Düsseldorf kommt, schicke ich dem Technikteam vor Ort Ingos Patientenverfügung. In dem Schreiben steht, dass die Kollegen vor Ort im Falle eines Notfalls darauf verzichten müssen, Ingo zu helfen und ihn dabei zu berühren natürlich. Ich bekomme daraufhin einen aufgeregten Anruf aus Düsseldorf, denn die Techniker im anderen Studio sind natürlich erst einmal verunsichert. Am Tag der Aufzeichnung klappt dann aber alles gut. Und so kann ich mit Ingo zunächst darüber sprechen, woher seine Angst, berührt zu werden, kommt. Es gibt einen ganz bestimmten Moment, in dem seine Angststörung ihren Ursprung hatte.
Ich kam aus der Diskothek. Es war so um die 3 Uhr morgens, habe mich in die Straßenbahn gesetzt, wollte dann aus Ratingen zurück nach Düsseldorf und nur meine Ruhe haben, setzte mich vorne beim Fahrer auf den Sitz und dann fuhr die Straßenbahn los, alles wie immer. Und dann änderte sich das alles sehr abrupt, weil im mittleren Teil der Straßenbahn es auf einmal so tumultartige Szenen gab. Was ich von meinem Platz aus sehen konnte, war, dass eine Frau bedrängt wurde von 5 Männern, beziehungsweise jungen Erwachsenen in meinem Alter. Und dann bin ich hingegangen und habe mir auch schon gedacht, okay, 1 gegen 5 könnte vielleicht ein bisschen brenzlig werden. Und es war allerdings entspannt. Ich habe darum gebeten, dass jetzt hier jeder sich wieder hinsetzt. Und die Situation war dann auch entschärft. Ich ging zurück auf meinen ursprünglichen Platz und dann gab es halt ein Handgemenge zwischen all den Beteiligten. Und in dem Moment, wo ich mich dann an den Fahrer gewandt habe, weil der um die Uhrzeit wahrscheinlich auch ein bisschen schläfrig so alles gar nicht mitbekommen hat, ihm dann sagte, pass auf, hier spielen sich Szenen ab, da ist die Polizei vielleicht der bessere Ansprechpartner. Und in dem Moment, wo ich mich dann rumdrehe, und da ist der Startschuss für meine traumatische Erfahrung, ich drehe mich rum, die 5 Männer stehen vor mir und es gibt einen Haupttäter, der mir als allererstes massiv ins Gesicht schlägt, was ich nicht gewohnt gewesen bin. Also ich bin sehr behütet aufgewachsen. Und dann hat er mich gewürgt, hat also seine beiden Hände genommen und wollte mich erwürgen. Und das habe ich halt bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann bewusstlos geworden bin, mitbekommen. Und als ich dann wieder aufgewacht bin, waren die Täter außerhalb der Bahn. Irgendwann war natürlich die Polizei da. Dieses Würgen am Hals Das ist das, was mir bis heute den Atem raubt und Situationen, Berührungen eben damit verschaltet sind. Und das ist die Ursituation und auch nach über 30 Jahren ist da nichts zu machen.
Wie ging es dir dann unmittelbar nach dem Vorfall, also in den ersten Tagen, Wochen danach?
Ich bin an dem Morgen natürlich auch noch ins Krankenhaus gefahren worden und man muss sich vorstellen, 1993 war das eine andere Situation, wie das heute ist, auch was traumatische Erfahrungen und Diagnosen anbelangt. Naja, und man meinte dann, chirurgisch ist alles okay, das Gesicht ist halt jetzt maträtiert, die Nase ist gebrochen und ich soll mal 2 Aspirin nehmen. Und als ich das gemacht habe und festgestellt habe, dass es eben nicht mit 2 Aspirin getan war, entwickelten sich dann chronische Schmerzen. Und dann ging es an unterschiedliche Körperregionen. Und das mit den Berührungen und dem Unvermögen, sich berühren zu lassen oder Personen zu berühren, das war zu dem Zeitpunkt noch gar kein Thema. Und irgendwann gab es dann so einen Change, das heißt weniger somatische Beschwerden, also sowas wie Kopfschmerzen, Magen-Darm-Störungen, die traten in den Hintergrund und auch dann gab es wieder so eine Situation, das weiß ich noch wie heute, in der Düsseldorfer Altstadt, war mit einer weiblichen Begleitung in einer Kneipe und wurde dann von ihr berührt und merkte, dass diese Berührung bei mir gar nicht ankommt. Und da habe ich gemerkt, hier stimmt mehr nicht. Und das war in etwa auch der Zeitraum, also 13 Jahre nach dem Ersttrauma, wo dann jemand gesagt hat, also sie haben nicht körperlich ein Problem, sondern sie haben ein Problem aus dem Jahre 1993. Und das müssen wir mal von der psychologisch-psychiatrischen Seite sehen. Und 2006 gab es dann eben auch die ersten Anfänge von Traumatherapien. Die gab es 1993 nicht und so ging das dann bis heute weiter.
Ingo war zum Zeitpunkt des Angriffs 18 und machte eine Ausbildung zum Krankenpfleger. Chronische Schmerzen machten es ihm unmöglich, seine Ausbildung zu beenden. Als die Schmerzen weniger wurden, merkte Ingo, dass sein Alltag für ihn immer mehr zum Spießrutenlauf wird. Er mied laute und überfüllte Orte, versuchte, mögliche Gefahrensituationen zu erkennen und zu umgehen. Immer mehr Freunde wendeten sich ab, weil sie mit den Veränderungen bei ihm nicht klarkamen. Erst 13 Jahre nach dem Vorfall begann Ingo eine Traumatherapie. Hätte Ingo den Angriff heute erlebt, hätte man ihm wahrscheinlich besser und schneller helfen können. Das Thema posttraumatische Belastungsstörung steht inzwischen viel mehr im Fokus als noch in den 90er Jahren. Der Therapeut, bei dem Ingo 2006 vorstellig wurde, begleitet ihn seit mittlerweile fast 20 Jahren. In der Zeit konnten sie die Angst vielleicht nicht wegtherapieren, aber zumindest einen selbstbestimmteren Umgang damit erreichen. Welche Strategien hast du denn jetzt über die Jahre bis Jahrzehnte entwickelt im Alltag, um möglichst wenig Angst haben zu müssen? Oder geht das überhaupt?
Ja, man gewöhnt sich auch an die Angst, ne? Das ist, ich glaube, das sind dann die zwei Klassiker. Das eine ist das Vermeiden und das andere ist das Runterspielen. Also Runterspielen im Sinne von eine Aktivität, die anderen Leuten jetzt sehr viel Freude bereiten würde. Man trifft sich, möchte zu einer Sportveranstaltung gehen und ich kann das dann nicht und sage, das ist ja jetzt auch nicht so schlimm, ist ja nur Sport. Ja, dann kann man den Ball flach halten und macht es für sich leichter, obwohl dahinter natürlich dieses Bedürfnis steht, was man haben möchte, also als Erlebnis und alles, was mit diesem Erlebnis zu tun hat, tut oder soll einem gut tun. Das geht nicht. Und damit ich emotional nicht verarme, versuche ich das eben zu bagatellisieren, dieses Ereignis. Naja, ist halt nur Sport und ergibt sich ein andermal. Und das ist so das eine. Also ist diese Alltagsstrategie und der Klassiker ist bei mir das Vermeiden. Und das in einer sehr massiven Form. Bei mir ist das mit den Berührungen grundsätzlich so. Ausnahme gibt's nicht. Das ist am einfachsten zu verstehen.
Also keiner darf dich berühren und du möchtest auch niemanden berühren.
Genau. Also ich habe überhaupt, das ist vielleicht auch noch eine Strategie, die sich daraus entwickelt hat, dieses Bedürfnis gar nicht mehr zu spüren. Ich komme damit klar. Ich für mich komme damit klar, dass ich niemand anderen berühren möchte. In der Regel. So. Und wenn wir bei dem Beispiel dann bleiben, dann baut sich dann über die Zeit vielleicht doch ein Kontakt auf. Also Menschen, die vielleicht auch ein Handicap haben oder man lernt per Zufall jemanden kennen. Und so ist es dann, dass die Fragestellung die ist, wie weit kann ich denn jetzt gehen? Das muss ich auch schon vorher der Person ja irgendwie mitteilen. Pass auf, was das Thema Berührungen anbelangt. Wenn wir mehr als nur Freunde sein wollen, wird das schwierig bis unmöglich. Und dann, wer dann noch übrig bleibt, okay. Und dann muss ich schauen, wie kriege ich jetzt mein Bedürfnis nach körperlicher Nähe mit meiner Störung, mich nicht berühren lassen zu können, zu wollen, ist ja auch von der Seele eine bewusste Entscheidung. Und dann muss ich sehr in mich gehen und das austarieren und den Moment gestalten. Also andere nehmen sich einfach in den Arm. Das geht, gibt's nicht. Das funktioniert nicht, ja. Und das zu planen ist ja, wenn man das gegenüberstellt, da schütteln wahrscheinlich jetzt viele den Kopf und sagen, hä? Und genau so ist es. Jede Berührung, wenn ich sie zulasse, ist geplant. Und wie eben schon vielfach erwähnt, das wird dann durchgerechnet. Es ist so ein Prozess, der abläuft. Das hat dann sehr wenig mit Emotion tatsächlich zu tun. Und wenn ich mich dann berühren lasse, das kann von der einfachen Berührung gehen bis tatsächlich auch zu Berührungen aus dem sexuellen Bereich. Die Bedürfnisse habe ich ja auch. Und dann kommt aber meistens, also zu 99%, anschließend die Seele und sagt, warum hast du es probiert? Und damit du das beim nächsten Mal nicht nochmal machst, haue ich jetzt nochmal eine Kerbe ins Holz. Und das muss ich in dem Moment auch wieder hinnehmen.
Wann bist du denn das letzte Mal, wie auch immer vorher geplant oder nicht, berührt worden?
Das letzte Mal berührt worden, jetzt muss ich überlegen. Das ist nicht so lange her, wie man meinen könnte. Wir haben Oktober, ne? Mhm. Ich glaube vor 2 Monaten.
Nicht so lange her. Und wer durfte das in dem Rahmen machen oder war das ein Versehen?
Nein, also das ist so, auch wenn ich mich, wenn ich zurückgezogen lebe, habe ich ganz wenige Kontakte. Dazu gehört eine Bekannte von mir, also das ist so der Status Bekannte. Und wir wissen um die Geschichte des anderen. Dadurch, dass wir beide unsere Geschichten haben, war es von der Akzeptanz her wunderbar. Es gab also keinen Erklärungsstau und Vorhaltungen. Pass mal auf, wir kennen uns jetzt schon so lange und wie ist denn das und so. Und dann ist im Rahmen eines solchen Verfahrens dann natürlich auch möglich zu sagen, okay, wir treffen uns und dann habe ich die Möglichkeit, dieses Treffen durchzugehen und diese Berührung dann zuzulassen. Das Zulassen ist nochmal das eine. Das zu verarbeiten ist nochmal was anderes und zu spüren nochmal etwas anderes.
Wo lässt du dich dann berühren und in welchem Rahmen? Also ist es noch eine Umarmung oder einfach die Hände? Also wie läuft das dann ab?
Also in dem Moment, also die gerade geschilderte Situation war eine Umarmung und also dieses klassische Begrüßungsritual, aber auch nur, weil du es schon vorweggenommen hast, natürlich kann ich mich da sehr genau dran erinnern, aber auch nur, weil die andere Seite das zugelassen hat. Das gehört nämlich auch nochmal dazu. Was dann passiert bei so einer Umarmung auf meiner Seite ist dann, also die wichtigste Frage wäre, fühle ich mich dabei wohl? Ja, aber. Und dieses Gefühl des, ich fühle mich wohl, hält nicht an. Und wenn ich aus der Situation rausgehe, also dann zu Hause sitze, dann kommt wieder dieses, die Sache mit dem Engelchen auf der einen Seite und mit dem Teufelchen auf der anderen Schulter sitzend. Und das Teufelchen sagt, lass das. Und damit du das lässt, drücke ich dir jetzt eine rein. So, und dann heißt das für mich in meiner Wahrnehmung nicht schlafen, andere körperliche Symptome zeigen, die eben für diese kranke Seele sprechen. Und es gab auch mal in der Vergangenheit, das ist ja auch wichtig, dann so eine Art Feedback von der anderen Person zu bekommen. Und auch da war es dann so, dass man sich berührt hat. Das war so eine Berührung im Sinne von Hände, die sich berühren. Und man hat mir dann, also die Frau hat mir dann anschließend gesagt, wenn ich eine Kamera gehabt hätte, dann hätte ich dir das jetzt vorgespielt. Und sie beschrieb das so, dass man mir angesehen hätte, dass ich diese Berührung wie ein Schwamm aufsauge. Und ich habe das für mich in dem Moment nur kurz gespürt. Und sie meinte aber, dass das die ganze Zeit so gewesen sei. Ja, wenn man jetzt den Zeitraum von, wie gesagt, ich habe es jetzt nicht auf den Tag genau, wir müssten uns ein knappes Jahr kennen, dann kann man sich ausrechnen, alle 6 Monate einmal in den Arm nehmen, ist für die allermeisten mit Beziehungen nicht vereinbar.
Mir würde natürlich was fehlen und genauso, das geht dir ja eigentlich auch, ne?
Genau, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich möchte mein ganzes Leben und auch schon die letzten 30 Jahre in Askese leben. Ich bin ja nicht so geboren worden. Was man natürlich machen kann, ist, man sucht sich jemanden, der damit gut umgehen kann. Und im Rahmen dessen gibt es Möglichkeiten, sich professionelle Hilfe zu holen, im Sinne eines SM-Studios. Ich mache das so ganz offen auch. Nicht, weil ich mich gerne schlagen lasse, sondern weil, das ist in den meisten Köpfen auch anders hinterlegt, diese Szene basiert auf Vertrauen. Ich gebe dir das Vertrauen, dass du mit mir etwas machen darfst, was uns beide glücklich macht. Im besten Fall. Und diese Vertrauensbasis findet nur deswegen statt, weil man vorher, wenn man sich gar nicht kennt, in diesem professionellen Setting sehr genau klarstellt, was geht und was geht nicht. Wie steige ich aus oder die andere Person steigt aus? Und was machen wir beide, wenn es nicht so geschmeidig wird. Und das kann man mit Leuten, die in dieser Szene aktiv sind, also professionell aktiv sind. Wir reden nicht über, ich suche mir irgendjemanden, der im Internet irgendwas geschrieben hat. Und dann kann da Intimität stattfinden. Aber, und das ist immer, hinten raus gibt's die Retourkutsche.
Vielleicht kann man es jugendfrei lassen, aber was ist denn da was in dem Rahmen für dich geht?
Also das, was man, glaube ich, jugendfrei beschreiben kann, ist, die Folge der Berührung bei mir würde ja sein, dass es zu einem sehr hohen Wahrscheinlichkeitsgrad zu einem Übergriff meiner Person käme. Als Abwehrreaktion in dem Moment, wo ich intim werde, also auch zulasse, dass ich an intimen Stellen berührt werde oder andere Dinge gemacht werden oder ich jemand anderen intim berühre, dann muss das mit Netz, doppeltem Boden und möglichst in einem gefesselten Zustand sein.
Okay.
Und unabhängig davon, wie diese Intimität in dem Moment stattfindet. Und es gab eben Gott sei Dank auch noch nie diese Relevanz, dass andere Leute mich stoppen mussten. Egal jetzt in welchem Zusammenhang. Also auch das gab es noch nie. Spannungen entstehen immer wieder. Schwierig wird es dann, wenn ich aus der Situation nicht aussteigen kann, weil ich das nicht darf oder nicht kann. So, und wir nehmen eine relativ einfache, für jeden nachvollziehbare Situation. Man kommt in eine Polizeikontrolle. So, und aus welchen Gründen auch immer, sagt jetzt die Polizei, wir würden ganz gerne mal wir würden sie mal durchsuchen. Und dann sage ich, das funktioniert nicht. Und dann entsteht eine Situation, die ganz schwierig wird. Nämlich, wie überzeuge ich die andere Seite, dass jegliches Berühren meiner Person zu einem massiven Übergriff, ungewollt, führt. Heißt, ich muss gucken, dass ich möglichst mit solchen Behörden nichts zu tun habe. Weder draußen auf der Straße, noch in irgendwelchen Kontrollen und. Das heißt, sehr viele Einschränkungen nochmal obendrauf.
Ich vermute, dass alle, die Erfahrung mit Phobien haben, das Gefühl kennen, im Klammergriff der Angst zu sein. Inklusive mir. Ich war wieder unterwegs in Leipzig, um zu hören, wovor die Menschen, die mit mir sprechen wollten, Angst haben.
Also Räume, also wenn mich jemand einschließt. Na, dunkel und einsperren. Und Spinnen mag ich auch nicht sehr gerne.
Ich habe teilweise eine Angst davor, nicht zu schlafen und kann dann nicht einschlafen. Und dann kommt es manchmal zu so Panikmomenten, die dann eben dazu führen, dass aus der Angst, nicht einschlafen zu können, man nicht einschläft.
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine wirkliche Phobie habe, aber ich habe echt ein Problem mit engen Räumen. Also da fühle ich mich sehr unwohl, da kommt Panik auf, gelegentlich, ja.
Ich habe große Angst vor Schlangen, Spinnen und Skorpionen und fühle mich ganz unwohl bei denen. Ich sag mal, alles, was in exotischere Spinnen geht, das ist mir nichts.
Ich hatte mal eine Wespenphobie.
Woher kam das und wie bist du die wieder losgeworden?
Ich weiß nicht, woher die kam. Ich hatte das irgendwie in der zweiten Klasse bis vor ein paar Jahren. Losgeworden bin ich die durch eine, ich sag mal, persönliche Erfahrung, wo ich danach so gedacht habe, okay, an sich kann ich es ja vielleicht entscheiden. Und dann kam eine Wespe und ich war, okay, ich bin jetzt nicht allergisch und vielleicht tut es ein bisschen weh, aber ich bleibe jetzt einfach mal sitzen und gucke, was passiert. Und es ist nichts passiert. Es war relativ plötzlich so, dass ich gesagt habe, ich habe keine Lust mehr auf diese Angst.
Fühltest du dich dann befreit?
Ja, total. Also total. Das war echt der Wahnsinn. Aber ich habe es gerade dann irgendwie auch im Sommer gemerkt oder im Herbst gemerkt, wo dann auch manchmal so Situationen so normal waren, weil ich sitzen bleiben konnte, obwohl eine Wespe im näheren Umkreis war. Im Café zu sitzen und einen Kuchen zu essen oder sowas wäre halt einfach gar nicht möglich gewesen.
Diese Entschiedenheit, sich von der Angst zu befreien, die imponiert mir sehr. Auch für Ingo gab es eine Phase, in der auch er sich wieder etwas mehr entspannen konnte. Also kommen wir mal zu einer Zeit, die für dich sehr schön war. Die Corona-Pandemie.
Es war Urlaub, ja.
Genau. Wie hast du das erlebt? Wie ist dein Leben, was hat dein Leben da, oder wie hat es dein Leben verändert, zumindest in der Zeit?
Also in der Zeit war es tatsächlich so, dass Urlaub trifft es. Alle waren ja auf maximale Distanz. Und ich musste mir zum ersten Mal in meinem Leben an der Supermarktkasse, weil alles wurde geregelt, 1,5 Meter Abstand, alle haben sich dran gehalten, weil ich möchte ja auch selber nicht infiziert werden. Also diese Corona-Thematik führte dazu, dass die Leute sich an Regeln gehalten haben und ich mich freier bewegen konnte. Natürlich habe ich dann mein Verhalten nicht ablegen können, in dem Sinne, dass ich jetzt sage, ich denke jetzt nicht mehr darüber nach, die halten sich alle an die Regeln. Aber es war entspannter. Es war einfach entspannter. Und ich fiel ja dann auch nicht mehr auf, weil alle haben Abstand gehalten. Normalerweise, also so wie heute wieder ganz, also im ganz normalen Alltag, wenn ich an der Supermarktkasse stehe und ich, auch das ist ja eine Strategie, ich fahre immer mit meinem Motorrad. Das heißt, ich bin immer in einer gewissen Schutzkleidung, die dann auch nochmal etwas spezieller ist. Und ich gucke dann auch. Das heißt, niemand wird mir von hinten in den Po fahren an der Kasse. Und die Leute, die mich sehen, also ich bin jetzt nicht der Womanizer, wenn ich einkaufe oder meinen Schutzraum gestalte. Um auch so unmissverständlich zu sein. Und das war unter Corona-Zeit nicht so. Und im Rahmen der medizinischen Versorgung vor Corona, das hat sich im Übrigen nach Corona, stellt sich das anders dar. Vor Corona war es so, man ist in den, man geht zum Arzt. Das kann sich jeder vorstellen. Und im Regelfall ist man vom Arzt per Handschlag begrüßt worden. Was kann ich für Sie tun? Und dann geht man in das Gespräch. Wenn ich zum Arzt gegangen bin, und ihm schon die Hand nicht gegeben habe, dann habe ich es meistens eingeleitet mit, erkläre ich ihn gleich, ist nicht bös gemeint, ist nichts Persönliches. Aber man hat schon den Aha-Effekt auf der anderen Seite im Gesicht stehen. Und dann erkläre ich mich, also Sie können vieles machen, ich habe die und die Symptome und brauche halt Ihre ärztliche Hilfe. Und dann ist das mit dem Berühren ganz schwierig in der Akzeptanz. Dann gab es Corona, Kein Handschlag, ich musste mich nicht erklären. Der Einstieg ins Gespräch war viel entspannter. Und heute, nach Corona, machen die meisten Ärzte das eben auch schon nicht mehr mit dem Handschlag und sind durch Corona ein bisschen sensibilisiert für das Thema Berührung im Allgemeinen. Und privat ist es genauso. Also zu Corona-Zeiten, wenn man mal neue Leute kennengelernt hat, dann stand das eben so über allem und jeder war vorsichtig. Nur da, wo es dann eben um die Impfdebatte ging, ich kann mich nicht impfen lassen. Wer soll denn die Spritze in meinen Körper jagen? So, das muss ich schon selber machen. Kleine Anekdote zu dem Thema. Ich habe dann mal gefragt, dürfte ich es denn selber machen? Und in dem Bundesland, wo ich war, hieß es, nein, das ist per Gesetz verboten. Ich sag so, ja, aber wenn ich mich denn jetzt impfen lassen würde wollen, und dann sagte man, ja, dann gibt es keine andere Möglichkeit, als dass das jemand von außen macht. Und dann, okay, dann mache ich das nicht. Und dann kam ich aber auch in öffentliche Gebäude nicht rein.
Wie bist du mit Nähe und Berührung deiner Eltern umgegangen im Laufe dieser Zuspitzung, dieser Angststörung?
Also dazu muss man noch mal kurz in die Jugendzeit zurück. Also was war für mich normal? Meine Eltern, auch das nur kurz zur Erklärung, haben den Zweiten Weltkrieg mitmachen müssen und haben ihre Erfahrungen aus dieser Zeit natürlich mit in die Erziehung einfließen lassen. Das heißt, die waren selber ein bisschen gehandicapt, was Berührungen anbelangt, aber nicht im Sinne von, wie soll man das sagen? Also, dass man sich jetzt nicht lieb haben kann in der Öffentlichkeit oder dass es irgendwelche Hemmungen gibt, sondern es hatte einen anderen Stellenwert. Was sehr individuell ist, das würde hier den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall ist es so, dass ich als Junge sehr lange genossen habe, dass meine Eltern für mich immer da waren und vor allen Dingen meine Mutter mich körperlich sehr berührt hat. Und das fast jeden Abend, indem ich nämlich auf dem Sofa saß, genauso wie meine Mutter, und meine Mutter mir quasi den Rücken gestreichelt hat. Deswegen ist der für mich heute auch noch eine riesengroße Zone, wo ich sage, da bin ich empfindlicher als an anderen Stellen. Jetzt kommt das Trauma. Meine Eltern sind ja mit mir bis zu diesem Zeitpunkt ganz normal umgegangen und also im Rahmen unserer Familie normal umgegangen. Und jetzt kommt auf einmal so eine Erfahrung und ich selber habe gar nicht gemerkt, dass ich mich verändere am Anfang, weil diese Schmerzen so im Vordergrund standen. Und aus der heutigen Perspektive heraus ist es aber so, dass ich Berührungen schon damals geblockt oder umgangen habe. Also das Gefühl war auf einmal etwas anderes. Für meine Eltern war es schwierig zu sehen, dass ihr Sohn leidet. Meine Eltern haben mir sehr oft zu verstehen gegeben, dass sie hilflos sind im Umgang mit meiner Hilflosigkeit.
Vor ein paar Jahren gab es dann noch einen Übergriff, der Ingos Angststörung nochmal potenziert hat. Ein Bekannter, fast ein Freund, der ihm nahestand, ist gegen Ingos Willen körperlich geworden. Und das hat Ingos Ängste nochmal intensiver gemacht. Seitdem hat sich bei Ingo eine Angst speziell vor männlich gelesenen Menschen ausgeprägt, die ihn zusätzlich zu seiner Haarfäphobie beschäftigt.
Es gibt Behandler, auch in der Vergangenheit gab es die, waren eben Männer. Und dadurch, dass es die zu einem bestimmten Zeitpunkt dann eben schon gab, kann ich denen noch ein bestimmtes Maß an Vertrauen entgegenbringen. Das gilt ausdrücklich für einen Chirurgen, der mich sehr unterstützt, wie auch für meinen Therapeuten. Und jetzt muss man bei meinem Therapeuten noch dazu sagen, er ist einer der wenigen, der mir die Hand geben darf. Das hatte sich einfach so im Laufe der Zeit ergeben, als Ritual.
Im Laufe der Jahrzehnte, muss man ja sagen.
Ja, genau. Und ich würde nie auf die Idee kommen, also tatsächlich ist mir dieser Gedanke noch nie gekommen, ihn jetzt wie alle anderen Männer auf diese böse Seite zu stellen. Und das gilt allerdings nicht für Männer, die ich nach diesem, ich nenne es jetzt mal Übergriff, nach diesem Übergriff erlebe. Und das habe ich das ist für mich einfach, ich kann das überspielen, so wie ich halt eben ja erwähnt, da ist dann der Motorradkollege hier am Eingang, man kommt kurz ins Gespräch, Aber bevor er mich gesehen hat, habe ich ihn schon auf der Straße gesehen und ich checke dann schon ab, okay, er ist Motorradfahrer. Dann ne, so Motorradfahrer, Motorradfahrer, da ist weniger Gefahr. Worauf hast du zu achten? Da stehen noch zwei andere Männer, halte den Abstand. Fahr erst einmal vorbei und komm wieder zurück, denk drüber nach. Dann, das ist so der kleine Einblick in eine Alltagssituation. Und also man kann das immer noch weiter steigern. Da war ich, also bezüglich der Berührungen, also denen nochmal was aufzusetzen, nämlich die Gewichtung Mann. Das hätte ich also vor dem Übergriff auch nicht gedacht, dass das noch möglich ist.
Also ich habe mir vorgestellt, dass jemand zu dir sagt, es passiert doch nichts Schlimmes, wenn dich jemand anfasst.
Dann kann ich ihm sagen, faktisch hat er recht. Passieren tut ja nichts. Also, wenn man das technokratisch ausdrückt, da wird eine Hautbarriere auf die andere Hautbarriere gelegt. Es kommt zu einer Wahrnehmung durch die Rezeptoren. Und das ist dann ein physikalisch-chemischer Prozess. Und mehr ist das nicht. So kann man sich das in die Tasche lügen. Problem ist, die Rechnung wird ohne die Seele gemacht. Die Seele, wenn ich das frei mal formulieren darf, zeigt den langen Finger, nämlich den Mittelfinger, auf beiden Händen und sagt, was du dir da zurechtstrickst, ist mir völlig egal, ich übernehme mir das Kommando. Und das ist das Problem.
Ingo erzählt mir, dass er mit seinem Therapeuten vielfältige Taktiken besprochen und erprobt hat, um seine Angst zu lindern. Vor einiger Zeit haben sie versucht, seine Seele, wie Ingo es beschreibt, mit psychoaktiven Substanzen in einem ganz legalen Rahmen zu besänftigen. Dafür hat Ingo über einen bestimmten Zeitraum täglich eine Forschungssubstanz eingenommen, die ähnlich wie LSD zusammengesetzt ist. Natürlich in sehr kleinen Mengen. Zu seiner Erfahrung damit sagt er Folgendes.
Was ich mitgenommen habe, ist einfach, es gibt so viel mehr und da glaube ich, geht es uns allen gleich. Wir funktionieren irgendwie im Tag und manchmal haben wir so einen Moment, wo man feststellt, oh, das ist eigentlich schön, dass man jetzt hier so steht und die Sonne scheint und irgendwie, oh, was kostet die Welt so? Und alles ist irgendwie gar nicht so schlimm. Und diese Momente, die sind tatsächlich danach häufiger geworden. Und ich merke aber, umso länger dieser Abstand zu dem Versuch ist, umso seltener werden diese Momente wieder im bewussten Erleben. Und beim Motorradfahren habe ich das am meisten, weil ich, das ist aber auch so eine Sache von Motorradfahrern generell, dass sie ja gerne fahren, weil sie einfach für sich sind, mit sich und der Maschine und alles ist irgendwie so im Reinen. Und wenn man dann in so einen Zustand kommt, wo man sagt, läuft, die Maschine schnurrt wie ein Kätzchen, dann kann das unterm Helm, und das hilft mir sehr, es sieht keiner, wenn ich unterm Helm weine. Und diese Momente gibt es ganz häufig, dass ich irgendwo durch die Gegend fahre und auf einmal erlebe, spüre, das ist jetzt ein Moment, da baut sich gerade ein sehr schönes, vielleicht auch trauriges, aber wahrhaftiges Gefühl auf. Das kannst du zulassen, es sieht dich keiner, es ist keine Gefahr da. Und das ist ein Kontrastprogramm zu dem ständigen, ich muss planen, ich muss aufpassen. Und das ist so für mich wichtig zu sagen, ich bin mehr als die Summe meiner traumatischen Erfahrungen.
Wie ist deine offizielle Diagnose?
Spezifische phobische Störung.
Und hast du auch schon andere mit einer ähnlichen spezifischen phobischen Störung kennengelernt, mit denen du dich austauschen konntest oder in denen du dich wiedererkannt hast?
Ja, und zwar eine ganze Menge. Also es gibt viel mehr Menschen, die eine solche Belastung haben. Das muss ja nicht immer in so was Massives gehen, wie es bei mir ist. Aber die in den Reha-Kliniken, wenn ich da über, ich glaube, das längste waren 4 Monate, die ich am Stück da war, da lernt man Leute kennen, Jetzt ist es bei psychischen Erkrankungen häufig so, dass es natürlich einen höheren Anteil von Frauen gibt. Und dann sitzt man in den Gruppen und dann, je nachdem wie die Gruppe strukturiert ist, was sie für einen Auftrag hat, lernt man eben Menschen kennen, die mit dem Berühren eben durch Kontrollverlust im Rahmen von ungewollter Intimität, da sind wir auch wieder bei meinem Trauma, allerdings auf so einer sexuellen Ebene, ich rede davon von Vergewaltigungen, die ja zu, ja, ich glaube 98, 99% Frauen betreffen. Und da sitzt man und sagt, ja, ich weiß genau, was du meinst. Das ekelt dich ein Stück weit an. Bei mir ist das mit dem Ekel nicht ganz so ausgeprägt. Das überspringe ich, glaube ich. Aber Menschen, die mit Berührungen nicht so gut können, gibt es mehr als man glaubt.
Ingo erwähnt immer wieder seinen Therapeuten und einen Orthopäden, zu denen er über Jahrzehnte eine Vertrauensbasis aufgebaut hat und die scheinbar außergewöhnlich gut mit seiner Angststörung umgehen können. Ich möchte wissen, wie es ist, einen Patienten wie Ingo zu behandeln. Ingo stellt einen Kontakt her. Der Arzt, der hier anonym bleiben möchte, erinnert sich noch genau an die erste Begegnung mit Ingo. Der erklärte ihm damals, dass er eine psychische Störung hat und nicht angefasst werden möchte, weil er dann mit Stress reagieren würde. Der Mediziner hatte das einfach so angenommen und versucht mit Ingo eine Lösung zu finden.
Die körperliche Untersuchung geht eigentlich immer nur mit Anfassen. Und das war schon eine Herausforderung, eine körperliche Untersuchung zu machen, ohne ihn zu berühren und ohne zum Beispiel den Arm oder das Handgelenk in die Hand zu nehmen. Das funktioniert nur, wenn Arzt und Patient sich einig sind, dass man das gemeinsam macht. Das heißt also, ich frage ihn, wo tut es weh? Dann sagt er mir das, dann zeigt er mir das und dann sage ich, so, jetzt die und die Bewegung machen, wo tut es dann weh? Das heißt also, man muss dann diese Untersuchung eigentlich einfach gemeinsam machen. Und das geht, wenn man sich darauf einlassen kann, gut.
Ingo habe sich vor einer kleineren Operation die Flexhüle einfach selbst legen dürfen, erzählt der Arzt. Und über die konnte er ihm dann das Betäubungsmittel spritzen.
Ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Mensch ein Recht auf freie Willensäußerung und auch Willensdurchführung haben muss. Ich kann natürlich als Arzt sagen, okay, es ist schlecht oder ich finde es nicht gut, wenn wir bestimmte Dinge nicht machen können, weil der Patient das nicht will. Aber es ist unabhängig davon, ob ich das gut oder nicht gut finde, muss ich es akzeptieren, dass er eine Entscheidung trifft.
Der Arzt spricht hier von Ingos Erkrankung. Das muss ich an dieser Stelle schon mal erklären. Ingo hat mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Gehirntumor. Eigentlich bräuchte er jetzt eine intensive Behandlung. Die wäre aber mit Berührung verbunden und deswegen möchte sich Ingo nicht behandeln lassen. Das ist natürlich krass. Ingos Angst vor ungewollten Berührung wird hier lebensbedrohlich. Aber lassen wir ihn selbst erzählen.
Wenn ich jetzt auf das aktuelle Krankheitsbild komme, was mich halt beschäftigt und mein Leben in naher Zukunft beenden kann, dann ist die Frage, wie viel an medizinischer Maschinerie und Leuten, die es nicht verstehen, lasse ich an mich ran, mit dem Risiko, dass durch die Behandlung eine Situation entsteht, wo ich mich nicht mehr oder wo ich von diesen Menschen schlicht und ergreifend abhängig bin, weil ich mich nicht mehr bewegen kann zum Beispiel oder ich mich nicht mehr klar äußern kann. Und das ist so ein Prozess, der ist etwa seit 15 Jahren und deswegen habe ich auch eine Patientenverfügung, die sehr eindeutig ist und widerspiegelt, ich entscheide für mich, dass es sinnvoller ist, aus dem Leben zu gehen, wenn es sein muss. Nicht aus einer suizidalen Überlegung heraus, sondern ich habe, wie hat es mein Therapeut beschrieben, ich habe hehre Ziele, die für mich noch wichtiger sind als mein eigenes Überleben. Und das muss man anerkennen von außen. Und ich habe das für mich anerkannt, auch weil nicht nur meine verstorbenen Eltern, sondern auch eine verstorbene Lebensgefährtin und auch ein Sohn. Die Leute, die mich geliebt haben, die ich geliebt habe, sind nicht mehr da. Und ich habe mich im Rahmen dieses Verlustes auch damit beschäftigt, wo ich selber stehen möchte, auch spirituell. Und für mich ist der Tod, sicherlich auch, weil ich aus diesem pflegerisch-medizinischen Aspekt beruflich geprägt wurde, nicht das Ende, sondern es ist eine Form von Übergang, wie auch immer sich der gestaltet. Ich habe natürlich auch Wünsche, wie sich das vielleicht danach ergibt. Wir alle wissen es nicht, was nach dem Tod folgt. Und das schafft für mich eine Ruhe, die ich in meinem Leben so im Tagesgeschehen nicht habe.
Du weißt seit ein paar Wochen, dass du allerhöchstwahrscheinlich einen Gehirntumor hast und du hast dich eben entschieden, diesen nicht behandeln zu lassen.
Genau, also es ist so, dass ich mich gewundert habe, dass mein Motorradhelm nicht mehr passt. Es gab noch ein paar andere Auffälligkeiten auf so einer neurologischen Ebene und es war dann die Frage, wie wir damit umgehen. Natürlich hat man mir angeboten, dass man verschiedene Methoden der Bildgebung, angefangen vom Röntgen und anderen, einleitet. Und dann habe ich gesagt, okay, dadurch, dass ich mich, wie eben beschrieben, schon länger damit befasst habe, was ist wenn, man kann ja auch verunfallen und so weiter. Und dann habe ich das mit meinen Behandlern besprochen und sofern sich jetzt eben diese Verdachtsdiagnose und das Ding wächst, das ist feststellbar. Ich habe seit ungefähr 2 Wochen zunehmend Kopfschmerzen, seit einer Woche ziemlich böse Kopfschmerzen. Man wäre jetzt sehr geneigt zu sagen, okay, wir verfallen in irgendeinen Aktionismus, wir versuchen dem Ingo da zu helfen. Das mag dann in dem Augenblick vielleicht funktionieren, dass man einen Termin bekommt. Aber dann sind wir wieder bei dem, da kommt der Arzt durch die Tür und will untersuchen. Und das ist ja nur so eine Einstiegsgeschichte. Jetzt ist man bei einer OP-Planung, wenn man sagt, wir haben festgestellt, da müssen wir was tun. Ich sprenge schon bei einer geplanten Operation jeden Rahmen. Ich lege mir die Zugänge selber, ich spritze mir die Medikamente selber, die mich in die Narkose bringen. Und da brauchst du auf der anderen Seite einen Arzt, der sagt, okay, habe ich auch noch nicht gehabt. Und die allermeisten Ärzte sagen, ja, möchte ich auch gar nicht, weil ich als Arzt übernehme die Verantwortung für das, was der Patient da macht. Da kommen nicht geplante Berührungen auf mich zu und ich soll mich operieren lassen oder bin schon operiert.
Was ist dann deine Prognose?
Es gibt 2 Handlungsstränge. Das heißt, der erste wäre, es wird alles gut. Der Knochen wächst, der wächst nur nach außen, das ist ein kosmetisches Problem, kaufe ich mir einen größeren Helm, alles gut. Dann ist alles sowieso irrelevant. Jetzt kommen wir auf den spannenden Part, nämlich das Ding wächst nicht nur nach außen, sondern es wächst auch nach innen. Und wenn es nach innen wächst, wird es irgendwann den Druck im Kopf, weil ja kein Platz ist, erhöhen. Und das ist das, was ich neurologisch merke. Das sind die Kopfschmerzen, das sind andere Dinge. Wenn man die nüchternen Fakten nimmt und man kann auch in Zeiten der KI mal die KI fragen und das einfach neutral eingeben und man bekommt eine objektive Meinung und dann ist es 70-30 für einen letalen Ausgang durch diesen Tumor.
Also, dass du sterben wirst.
Genau.
Ich glaube, in dem Moment, in dem Ingo erklärt, dass er wahrscheinlich in absehbarer Zeit sterben wird, zu spüren, dass er hin- und hergerissen ist, zwischen der Angst davor und einer subtilen Erleichterung. Ich finde es unvorstellbar, eine Angst zu haben, die mich so sehr einschränkt, dass ich lieber sterbe, als sie zu überwinden. Und trotzdem würde ich diese Entscheidung von Ingo keine Sekunde in Frage stellen. Ich möchte von Ingo wissen, was für ihn das Wichtigste ist, was er in den letzten Jahrzehnten über das Leben gelernt hat.
Dass es trotz aller Widerstände die Möglichkeit gibt, das Gute im Menschen zu sehen. Ich habe bei all dem, was ich erlebt habe, und wir haben heute über vieles gesprochen und es gäbe noch viel mehr zu berichten, habe ich nie aufgegeben zu sagen, der Mensch kann auch anders. Und ich habe so viele andere Erlebnisse in meinem Leben gehabt, auch eben durch das Reisen mit dem Motorrad. Ich bin an Punkte angekommen, wo andere Menschen für mich da waren und mir gezeigt haben, es ist völlig egal, von wo du kommst und wohin du willst. Du bist jetzt hier und jetzt helfe ich dir. Und das ohne eine Verpflichtung, einfach weil ich es kann.
Was wünschst du dir denn?
Hier gibt es auch wieder zwei Dinge. Also zwei Wünsche. Der erste, das hat was mit meinem, also unabhängig davon, wann mein Tod eintreten würde, ist es ein Gedanke, das würde ich mir wünschen, dass tatsächlich, bleiben wir in so einer Bildersprache, ich bin halt katholisch erzogen worden, ohne da Kirchgänger zu sein. Ich fände es toll, wenn jemand die Tür aufmacht von den Leuten, die gegangen sind, die mir sagen, wir haben nur auf dich gewartet, wir haben alle Zeit der Welt und da ist die Party, die große Tafel, alle sitzen da, die da sein wollen. Und dass man dann über die Dinge sprechen kann, die einen zusammengebracht haben, die einen haben lachen oder weinen lassen, wo auch Kritik geäußert werden könnte, nicht weil man jetzt irgendwas abrechnet, aber dieses, ich wünsche mir, auf die Menschen nochmal zu treffen und das möglichst in einer Form von dauerhaftem Paradies, weil ich sie auf dieser Welt mit Lebensjahren zu kurz gehabt habe. Und für das Hier und Jetzt, ich würde mir wünschen, dass so manch einer, der mit dem Finger auf mich zeigt, aus Unvermögen oder aus Boshaftigkeit oder was auch immer, dass diese Leute mal einen Tag so leben müssten mit den Erfahrungen, mit der Ablehnung, mit diesen ganzen Einschränkungen und Schmerz, und nach 24 Stunden feststellen, dass das ziemlich anstrengend ist, beruflich wie auch privat in den Kliniken, in denen ich war. Es gibt genügend Menschen, die genau das nicht schaffen und die sich eine andere Exit-Strategie zurechtlegen. Und das wäre mein Wunsch und auch sicherlich ein Stück weit Appell, mal ein bisschen weniger vorhalten und mit dem Finger auf jemanden zeigen und die Tür zumachen, sondern einfach mal die Tür aufmachen und gucken, was ist das für ein Mensch? Warum ist das bei dem eigentlich so? Ich muss den deswegen nicht lieben, aber ein bisschen besser verstehen würde uns allen gut tun.
Seit unserem Gespräch ist einige Zeit vergangen. Ingo spürt inzwischen immer mehr körperliche Symptome, die seinen Alltag erschweren. Von Gedächtnisschwäche über Schmerzen in der Brust bis zu Magenproblemen. Wie ihr gehört habt, der Grund könnte ziemlich wahrscheinlich ein Gehirntumor sein. Was genau aber dahinter steckt, wird Ingo wohl nicht rausfinden. Denn den Weg der langwierigen Diagnose und Behandlung, den möchte er nicht gehen. Wenn du ein Thema für den Podcast vorschlagen oder deine Geschichte erzählen möchtest, dann schreib mir gerne eine Nachricht an tabubruch@mdr.de. Und dann habe ich am Ende noch einen Podcast-Tipp. Ihr habt Lust, die queere Community besser kennenzulernen, zu erfahren, über welche Klischees sich Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transpersonen und andere queere Menschen so richtig aufregen, was bei ihnen gerade Thema ist und wo es Probleme gibt. Dann hört rein bei Sophia und Demi vom queeren Podcast Willkommen im Club von Puls. Die beiden Hosts sind selbst queer und teilen einige Geschichten und Erfahrungen, sammeln vor Ort neue Eindrücke und laden queere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein. Die Folgen beleuchten Themen wie: Warum sind Coming-outs auch heute immer noch ein großer Schritt? Oder wie können wir mit unserer Sprache niemanden diskriminieren? Und warum werden Bisexuelle oft nicht ernst genommen? Jeden Mittwoch gibt's eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Den Link packen wir in die Shownotes.
MDR Aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.